Ja, Weltgeistpsychologie ist ja das Thema, Kritik an Hegel. Ich muss vielleicht was zu meinem Stand der Kritik sagen. Also ich werde mich nicht auf die hegelische Philosophie als Ganzes beziehen, sondern auf die hegelischen Frühschriften. Damit meine ich alle Schriften bis und inklusive die Phänomenologie des Geistes. Das Problem ist natürlich, wenn man dann Workshops bei Hegel macht, dass es auf der einen Seite Hegel an und für sich ziemlich voraussetzungsvoll ist und vielleicht anders als das letzte Jahr, aber bei Adorno die meisten auch nicht so viel Ahnung von Hegel haben. Deswegen sperrt sich Hegel eigentlich so einem reinen Workshop. Ich wollte es aber trotzdem in Workshop-Form machen. Habe auch relativ... Genau, ich wollte es trotzdem in Workshop-Form machen, habe halt relativ viele Zitate, die sind bei Hegel einfach lang, weil meistens ein Satz schon über eine halbe Seite geht, also da kann man keine kurzen Zitate finden. Um das aber trotzdem irgendwie so einfach wie möglich zu machen, geht es mir hauptsächlich darum, die Grundlogik von Hegel zu reflektieren. Was ist Dialektik? Wie entfaltet sich Dialektik bei ihm? Und was für Probleme sind mit seiner dialektischen Konzeption notwendigerweise gegeben? Um da mal einen Zugang zuerst mal zu bekommen, möchte ich aus dem System der Sittlichkeit, das ist so das erste größere System von Hegel, gleich mal ein Zitat vorlesen. Das ist insofern ganz spannend, weil Hegel hier über seine Methode Auskunft gibt. Und ich werde versuchen zu zeigen, wie quasi das, was er eine Subsumptionslogik nennt, später auch in der Phänomenologie des Geistes, weiterhin sozusagen Grundlogik bei ihm bleibt. Und deswegen fange ich einfach mal mit dem ersten Zitat ein, damit wir überhaupt mal so einen Zugang bekommen zur Problematik von Dialektik als eine Subsumptionsdynamik. Und ich werde einfach mal das Zitat vorlesen. Um die Idee der absoluten Sittlichkeit zu erkennen, muss die Anschauung dem Begriff vollkommen adäquat gesetzt werden. Denn die Idee ist selbst nichts anderes als die Identität beider. Diese Identität aber, damit erkannt werde, muss als ein Adäquatsein gedacht werden. Aber dadurch, dass sie im Gleichen auseinandergehalten werden, werden sie mit einer Differenz gesetzt. Eines in der Form der Allgemeinheit, das andere in der Form der Besonderheit gegen das andere. Dass hiermit dieses Gleichsetzen vollkommen werde, so muss umgekehrt dasjenige, welches hier in der Form der Besonderheit gesetzt war, jetzt in der Form der Allgemeinheit, dasjenige, welches in der Form der Allgemeinheit gesetzt war, jetzt in der Form der Besonderheit gesetzt werden. Dasjenige aber, was wahrhaft das Allgemeine ist, ist die Anschauung, das wahrhaft Besondere, aber der absolute Begriff. Jedes muss also einmal unter der Form der Besonderheit, das andere Mal unter der Form der Allgemeinheit gegen das andere gesetzt werden. Das eine Mal die Anschauung unter dem Begriff, das andere Mal der Begriff unter die Anschauung subsumiert. Nun ist die Idee der absoluten Sittlichkeit das Zurücknehmen der absoluten Realität in sich als in eine Einheit, so dass dieses Zurücknehmen und diese Einheit absolute Totalität ist. Ihre Anschauung ist ein absolutes Volk, ihr Begriff ist als absoluter Einssein der Individualität. Was, denke ich, wichtig ist, erstmal festzustellen, ist, dass Hegel hier bewusst Dialektik als eine wechselseitige Subsumptionslogik fasst. Das heißt, dass Anschauung und Begriff als Allgemeines und Besonderes erstmal vorausgesetzt werden. Das begründet Hegel hier nicht weiter, das ist für ihn tatsächlich eine Setzung. Die Frage, die sich damit ergibt, ist natürlich, wie kommt da eine Dynamik in die ganze Sache rein? Die meisten von euch werden wahrscheinlich, soweit sie sich mit Hegel beschäftigt haben, wissen, dass es da sowas gibt wie These, Antithese und Synthese oder Ansicht, für sich und an und für sich. Und ich denke, dass sozusagen, um das zu verstehen, diese Subsumptionslogik entscheidend ist. Das, was Hegel hier die Anschauung nennt, das Allgemeine und den Begriff des Besonderen, in Klammern, das sind natürlich auch Begriffe aus der Kantischen Philosophie, die er da aufnimmt und für seine Philosophie versucht, fruchtbar zu machen. Diese Begriffe werden wechselseitig subsumiert, und zwar, wenn der Begriff unter die Anschauung subsumiert wird, entspricht das der These, wenn man so will, oder dem an sich. Wenn die Anschauung unter dem Begriff subsumiert wird, entspricht dies dem für sich sein. Und das An- und für sich sein ist die Einheit dieser beiden Subsumptionsprozesse. Das mag jetzt alles relativ abstrakt klingen. Ich möchte es erstmal rein auf einer Formlogik, ohne erstmal den Inhalt zu reflektieren, das kann ich auch nur begrenzt machen, rein auf einer Formlogik an dem Aufbau der Phänomenologie zeigen, um diese Logik deutlich zu machen. Johannes, könntest du vielleicht gerade dieses andere Endtag. Ah ja. Genau. Um hier die Logik deutlich zu machen, sieht man schon, ich gehe einfach mal, das ist der Aufbau der Phänomenologie des Geistes, ich gehe das jetzt mit dem, was ich gesagt habe, durch, um es so ein bisschen zu illustrieren. Man sieht schon, gerade im ersten Bewusstseinskapitel, dass wir immer pro Kapitel quasi eine Dreigliederung haben bei Hegel. Diese Dreigliederung spricht eben genau dem, was ich als an sich, für sich und an und für sich sein definiert habe. Man könnte ja sagen, die sinnliche Gewissheit wäre eben das an sich sein, die Subsumption des Besonderen unter das Allgemeine, des Begriffs unter die Anschauung. Die Wahrnehmung wäre gerade das Gegenteil davon, nämlich die Subsumption der Anschauung unter den Begriff, also das Allgemeine und das Besondere. Kraft und Verstand wäre sozusagen das An- und Für-Sich-Sein. Ich gehe mal weiter runter und man wird schon im Aufbau sehen, dass diese ganze Logik konstant bleibt. Nehmen wir als Beispiel das Vernunftkapitel, da haben wir A, die beobachtende Vernunft, eben dieses An-Sich-Sein, B, die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewusstseins durch sich selbst, das Für-Sich-Sein, und C, die Individualität, weil es sich an und für sich real ist. Das wäre das An- und Für-Sich-Sein. Das heißt, man kann mitnehmen, dass jedes Kapitel eben sozusagen in sich strukturiert ist in dieser Subsumptionslogik. Das wäre als erstes festzuhalten. Damit ist aber natürlich noch nichts gesagt. Damit ist aber noch nichts gesagt über die jeweiligen Stufen des Bewusstseins. Wenn ich hier von Stufen des Bewusstseins rede, ist es eben so, dass durch diese Subsumptionslogik, die Hegel hier anbringt, es einen Aufstieg gibt von dem natürlichen, an sich Seienden hin bis zu dem Geist, der sozusagen sich reflektiert, aus dieser Natur heraus reflektiert, sein eigenes Selbstbewusstsein entwickelt. Und bei Hegel ist es eben so, dass das Bewusstsein für ihn als erster Schritt noch das rein Unmittelbare ist. Hier wird das Bewusstsein noch vom Gegenstandsbereich getrieben. Das Selbstbewusstsein wäre die Vermittlung auf der Ebene des Subjekts selbst. Es ist nicht mehr von dem Gegenstand, von der sinnlichen Gewissheit, der Wahrnehmung abhängig. Es konstituiert sich selbst als ein Bewusstsein. Der dritte Schritt, die Vernunft, wäre die Weiterentwicklung dieses Prinzips in dem Sinne, dass das Selbstbewusstsein sein eigenes Bewusstsein hat und sich in der Natur sucht. Das wäre die Vernunft. Das Geistkapitel ist wieder eine Weiterentwicklung. Hier hat die Vernunft nicht nur das Selbstbewusstsein und sucht sich in der Natur, sondern hier ist auch schon der Objektbereich, nämlich die Gesellschaft, der Gegenstandsbereich, vermittelt und ist ein sittlicher. Das wäre das Geistkapitel. Und die Religion schließlich wäre die Einheit von dieser Vermittlung des Selbstbewusstseins als eines Vermittelten und des Gegenstandsbereichs, des Objektbereichs auch bereits als einen Vermittelten in dieser Bewegung. Und das absolute Wissen wiederholt diesen ganzen Prozess, indem er eben nicht mehr unmittelbar ist, sondern es über diesen Prozess reflektieren kann. Zusammenfassend heißt es, dass wir quasi in jeder Bewusstseinsstufe dieses Kapitels eben diese Subsumptionslogik haben. Ich werde später nochmal darauf einkommen, auf diese Subsumptionslogik aus einem anderen Blickwinkel. Aber es ist eben nicht nur diese Subsumptionslogik, die die Entwicklung des Geistes ausmacht, sondern diese Subsumptionslogik führt eben dazu, dass der Geist sich und seine Außenwelt, seinen Objektbereich, seine Gesellschaft vermittelt. Und die höchste Form des Geistes ist, wenn er sich selbst und den Objektbereich quasi als totalitär oder totalisierend vermittelt hat. So viel zum Aufbau und zur Struktur des Ganzen. Wenn man das aber jetzt auf so einer rein formlogischen Ebene betrachtet, wir hatten ja die Diskussion mit der Formlogik auch schon in anderen Workshops und Referaten, wenn man das auf einer rein formlogischen Ebene, so wie ich das jetzt gemacht habe, versucht, die Phänomenologie zu erfassen, dann kann man sie nicht erfassen. Weil mit dieser Subsumptionslogik, mit dieser formlogischen Entwicklung der Dialektik sind auch immer gewisse Implikationen verbunden. Und diese Implikationen versuche ich jetzt in den nächsten Kapiteln oder in den nächsten Abschnitten deutlich zu machen. Ich werde auf das bekannte Herr Knecht-Kapitel eingehen, um hier mal einen Zugang zu gewinnen, um nochmal die Struktur sich vor Augen zu halten. Wir sind hier auf der Ebene des Selbstbewusstseins. Wir waren am Anfang, der Anfang der Phänomenologie ist die Ebene des Bewusstseins. Sinnliche Gewissheit, Wahrnehmung, Kraft und Verstand, wo das noch sich selbst nicht bewusste Subjekt versucht, die Realität wahrzunehmen. Dieses Bewusstsein, Herr und Knecht, ist der zweite Schritt. Das Bewusstsein ist nicht mehr abhängig von den Gegenständen, sondern in diesem Kapitel konstituiert es seine eigene Identität. Das heißt, wir haben hier den Übergang vom Gegenstandsbereich hin zum Subjekt. Ich möchte, bevor ich in die Zitate einsteige, eine kurze Zusammenfassung von diesem Kapitel geben. Das Entscheidende ist, wie gesagt, dass hier das Subjekt nicht mehr abhängig ist von dem abstrakten Sein, der sinnlichen Gewissheit, von Wahrnehmung, von Gegenständen, sondern dass es seine Außenwelt als eine ihm zugehörige schon auffasst. Das heißt, es hat eigentlich schon sich selbst gefunden in der Außenwelt. Und dieses sich selbst finden läuft über zwei Momente, nämlich über das Moment der Begierde auf der einen Seite und das Moment der Arbeit. Und Hegel macht in diesem Kapitel Herr und Knecht einen Gegensatz auf, eben zwischen Herr und Knecht, der Herr als derjenige, der über den Knecht verfügt, der Knecht als derjenige, der vom Herrn abhängig ist. Und spannend ist, dass Hegel diesen Kampf als einen Kampf um Leben und Tod sieht. Und um das vielleicht deutlich zu machen, einfach das nächste Kapitel, das nächste Zitat. Hier sagt Hegel: Die Darstellung seiner aber als der reinen Abstraktion des Selbstbewusstseins besteht darin, sich als reine Negation seiner gegenständlichen Weise zu zeigen oder es zu zeigen an kein bestimmtes Dasein geknüpft, an die allgemeine Einzelheit des Daseins überhaupt nicht an das Leben geknüpft zu sein. Diese Darstellung ist das gedoppelte Tun, Tun des anderen und Tun durch sich selbst. Insofern ist Bewusstsein, Tun des Anderen ist, geht also jeder auf den Tod des Anderen. Darin aber ist auch das Zweite, das Tun durch sich selbst vorhanden. Denn jenes schließt das Daransetzen des eigenen Lebens in sich. Das Verhältnis beider Selbstbewusstseine ist also bestimmt, dass sie sich selbst und einander durch den Kampf auf Leben und Tod bewähren. Und ich möchte den Schwerpunkt legen, auf, wenn Hegel sagt, dass das Bewusstsein nicht an die allgemeine Einzelheit des Daseins geknüpft, nicht an das Leben geknüpft werden kann. Das Selbstbewusstsein in diesem Kapitel von Herrn Knecht hat sein Selbst, also hat seine eigene Identität, nur wenn es Leben und einzelnes natürliches Dasein überwindet. Wie überwindet es dieses Dasein? Das habe ich schon angedeutet, das ist der Begriff der Arbeit. Und hier sieht man schon auch etwas, was in der Phänomenologie die ganze Zeit kommt. Die Phänomenologie besteht immer aus zwei Momenten, das Bewusstsein und den Gegenstandsbereich. Und das Bewusstsein in seiner Entwicklung, in seiner Konstitution als Identität muss sich von Natur lösen, muss sich von Begierde lösen, muss sich von diesen Momenten lösen. Und das macht es hauptsächlich durch Arbeit oder später durch Bewusstseinsakte. Das heißt, wir haben in der Phänomenologie eine Doppelheit von Bewusstsein und Gegenstand, wo diese eigene Identität des Bewusstseins sich nur konstituieren kann, indem sozusagen alle natürlichen Momente, in denen es sich bewegt, auflöst und sich von diesen natürlichen Momenten distanziert. Genau, und in diesem Herrschaftskapitel ist es eben so, dass dieses natürliche Moment die Begierde ist, die das Bewusstsein an den Gegenstand legt. Und diese Begierde, sagt Hegel, kann nur durch die Arbeit gehemmt werden. Das ist das entsprechende Zitat. Das Gefühl der absoluten Macht, aber überhaupt und im Einzelnen des Dienstes, ist nur die Auflösung an sich. Und zwar die Furcht des Herrn, also Furcht, weil es eben Leben und Kampf ist, die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist, so ist das Bewusstsein darin für es selbst, nicht das für sie sein. Durch die Arbeit kommt es, das Bewusstsein, aber zu sich selbst. In dem Moment, in welches der Begierde im Bewusstsein des Herrn entspricht, schien dem dienende Bewusstsein zwar die Seite der unwesentlichen Beziehung auf das Ding zugefallen zu sein, indem das Ding darin seine Selbstständigkeit behält. Die Begierde hat sich das reine Negieren des Gegenstandes und dadurch das unvermischte Selbstgefühl vorbehalten. Diese Befriedigung ist aber deswegen selbst nur ein Verschwinden, denn es fehlt ihr die gegenständliche Seite oder das Bestehen. Die Arbeit hingegen ist gehemmte Begierde, aufgehaltenes Verschwinden oder sie bildet. Das heißt, in dieser Entwicklung von Herr und Knecht, der Herr und Knecht ist nicht qualifiziert für eine Weiterentwicklung des Bewusstseins, weil der Herr hier das Moment des natürlichen, in Anführungszeichen, reserviert, nämlich er geht mit einer reinen Begierde auf den Gegenstand. Und Hegel sagt, wenn etwas mit reiner Begierde auf den Gegenstand geht, dann hat es keine Existenzberechtigung, weil es sozusagen sein eigenes für sich sein nicht ausbildet und im an sich sein gefangen bleibt. Das heißt, der Knecht ist diejenige Institution, die hier ihr Selbstbewusstsein entwickelt, weil es eben nicht nur mit Begierde auf den Gegenstand geht, sondern den Gegenstand durch Arbeit selbst hervorbringt, damit Begierde hemmt und damit überhaupt eine eigene Individualität und ein eigenes für sich sein ausbildet. Vielleicht nicht so großartig, aber vielleicht trotzdem sollte man das dazu sagen. Natürlich ist eben das typisch bürgerliche Moment, dass eben Arbeit als die Grundvoraussetzung für Individualität und Selbstbewusstsein gesetzt wird. Ja? Also wenn der Begriff der Arbeitsontologie angebracht ist, dann ist er auch hier angebracht, weil für Hegel tatsächlich die Bedingung der Möglichkeit für Individualität und für Selbstbewusstsein Arbeit ist, und zwar, weil sie eben nicht nur Begierde ist, die sozusagen natürlich und instinkthaft auf den Gegenstand geht, sondern weil Arbeit als solche gehemmte Begierde ist, die Fähigkeit hat, durch das Arbeitsprodukt sich selbst als Gegenständlichkeit zu setzen und dadurch eine Individualität auszubilden. Ja, also ich mache jetzt erstmal hier, weil es jetzt auch zwangsweise relativ viel war, eine kurze Pause, weil jetzt ist der ganze erste Themenkomplex abgeschlossen. Und würde einfach fragen, ist sozusagen diese Formlogik der Dialektik, wie sie notwendigerweise ganz kurz angerissen habe, zwischen Anschauung und Begriff, an sich für sich sein, an und für sich sein logisch, und ist auch logisch, wie jetzt im Falle von Herrn und Knecht diese Dialektik aussieht und vor allem, wie sich hier die Identität des Selbstbewusstseins konstituiert gegenüber einer Natürlichkeit und gegenüber einer Sinnlichkeit, die nicht taugt für eine Identität. Ja, bitte.
Im ersten Zitat taucht schon der Begriff der Sittlichkeit auf. Mhm. Kannst du dazu noch mal etwas sagen? Das ist für mich so als Unbedarfter, okay. Der von Hegel keine Ahnung hat, erst einmal ein schwarzes Loch. Ne? Was meint Hegel mit Sittlichkeit?
Ja, also Sittlichkeit ist für Hegel eben auch eine gewisse, das kommt ja auch hier in der Philologie vor, das Sittlichkeitskapitel, und zwar auch in dem Geist, ist für ihn einfach eine gewisse Form des Miteinanderlebens. Man denkt meistens bei Hegel, das ist sozusagen der antike Staat, der eben hier als Vorbild gilt. Sittlichkeit zeichnet sich für Hegel dadurch aus, dass der Einzelne und das Allgemeine unmittelbar zusammenfallen und nicht wie in der modernen Gesellschaft sich entfremdet gegenüberstehen. Also Sittlichkeit ist die unmittelbare Einheit des Einzelnen mit dem Allgemeinen. Ja?
Ich habe noch nicht ganz verstanden, was mein Titel jetzt genau mit Anschauung und was mit Begriff, also okay. Wie ist es definiert? Oder?
Ja. Also die Begriffe kommen eigentlich von Kant und also er nimmt sie eigentlich auch so, wie Kant sie nimmt. Für Kant ist sozusagen der Begriff dasjenige, was das Subjekt ausmacht. Der Begriff ist die Tätigkeit des Subjektes im Erkenntnisprozess, während die Anschauung sozusagen nur die passive Seite des Subjektes ist. Die reinen Anschauungsformen sind passiv, müssen aber mit dem Begriff zusammen agieren, um Erkenntnis zustande zu bringen. Und der Begriff ist die aktive Seite des Subjektes. Was Hegel jetzt macht, ist, dass er nicht wie Kant diese Momente stark gegenüberstellt, sondern versucht, diese Momente in eine Dynamik zu bringen, in der er sie wechselseitig subsumiert. Und das Entscheidende ist, dass in dieser Subsumptionslogik eigentlich der Drang dahin geht, dass den Begriff, also das Einzelne, so zu totalisieren, dass es allgemein wird. Das heißt, die Logik ist, es geht hin von der Anschauung, sozusagen von dem Differenzlosen, von dem noch mit Sinnlichkeit behafteten, geht die Entwicklung hin zu dem Begriff, der sich aus dieser Welt herausschält und sagen irgendwann die ganze Welt in sich fasst, sodass im Endeffekt die ganze Welt nur noch der Begriff des Subjektes ist. Nur noch sozusagen begriffliche Fassung der Welt durch das Subjekt ist.
Ja, klar. Wo ist denn eigentlich die marxische Rezeption von dem? Könntest du das mal einbauen? Die marxische Kritik an der hegelischen Darstellung der Welt, da würde mich interessieren. Also nicht bloß den Hegel, sondern die weitere Rezeption für uns interessanten Geschichte.
Also das kann ich jetzt hier schwer machen, aber was ich halt machen kann oder was ich sagen kann, ich kann es auf Schriften verweisen, wo das gemacht wird, also ich Kritik des hegelischen Staatsrechts oder andere Sachen, wo der Marx mit dem Hegel auseinandersetzt, aber ich finde, da gibt es in unserem Kontext schon relativ viel. Dieses Thema Hegel und Marx finde ich jetzt so spannend gar nicht, also da ist der Hegel einfach auch schon reflektiert worden. Das wäre eben das Problem der abstrakten Arbeit gegenüber dem Problem der Zirkulationsideologie. Aber mir geht es bewusst in diesem Vortrag nicht um die Rezeption von Marx und Hegel, sondern um eine andere Ebene, auf die ich noch im Verlauf kommen werde, wo tatsächlich eine Hegel-Kritik fruchtbarer zu machen ist. Kannst du mir diesen...
Ja, Christoph? Teil davon mache ich noch mit.
So. Ah ja,
umso besser. Also nicht das mit der Abstrakten. Aber mit Zirkulation, sondern tatsächlich mit der wahren Form, mit dem Urteil.
Okay. Ja, dann musst du dich bis heute Mittag in der Hinsicht vertrösten lassen.
Ja. Warum sollte man sich gerne einzig nach dem Hegel befassen?
Können wir die Frage gleich einfach auf den Schluss legen, weil dann haben
wir.
Ja, also mit Hegel befassen an und für sich ist natürlich deswegen sinnvoll, weil einfach hier gewisse Momente da sind, die wir in unserer Theoriebildung auch brauchen. Also Dialektik ist ja nun mal was uns nicht fremd ist. Auch gewisse Formen wie Hegel Geschichte betrachtet, dass er zum Beispiel sagt, man kann immer jedes Moment nur in seinem Kontext in der Entwicklung betrachten, dessen Momente, die ich für wichtiger erachte bei Hegel, wo es auch Sinn macht, sich mit ihm zu beschäftigen. Aber das reicht mir nicht aus, also deswegen ist es notwendig, sich damit zu beschäftigen. Aber ich werde nachher noch auf Kritikpunkte kommen, wo ich eben auch meine, dass es dann trotzdem trotz Gemeinsamkeiten mit unserer Theorie, mit kritischer Theorie gibt, Hegel trotzdem noch auf eine andere Seite zu stellen ist, die nicht viel mit kritischer Theorie zu tun hat. Da hinten war noch irgendwo eine.
Ja, noch eine Frage jetzt zum Arbeitsbegriff bei Hegel. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was Ausführlicheres dazu sagen? Ist das bei Ihnen positiv besetzt, der Begriff der Arbeit? Oder
ja.
Ist das mehr so die Arbeit, wie wir sie vielleicht kennen, am Fließband oder irgendetwas, also eine ganz, ganz niedere Arbeit?
Ja, also wollte ich nachher noch drauf kommen, kann ich aber gerne schon beantworten. Also klar ist natürlich, dass der Arbeitsbegriff bei Ihnen positiv ist, das habe ich ja schon gesagt, dass eine Menschheitsbedingung überhaupt. Deswegen ist es eine Notwendigkeit, die nicht zu hintergehen ist. Allerdings ist bei Hegel tatsächlich der Begriff der Arbeit nicht so wie bei Marx, der Begriff der abstrakten Arbeit, sozusagen im Sinne einer realphilosophischen Substanz, die da aufgebaut wird, sondern bei Hegel ist der Begriff der Arbeit, wird tatsächlich aus einem Zirkulationsstandpunkt gemacht. Aus einem Zirkulationsstandpunkt. Deswegen eben auch Phänomenologie des Geistes. Dieser Arbeitsbegriff bei Hegel ist, wie gesagt, nicht im Sinne einer materialistischen Substanz zu denken, sondern dieser Arbeitsbegriff ist tatsächlich eben im Sinne dieser Subsumptionslogik ein Geistesprinzip. Wenn Hegel von der Arbeit als gehemmte Begierde spricht und sagt, der Geist vergegenständigt sich in der Arbeit, dann meint es nicht im Sinne von wirklich einem materialen Substrat, was produziert wird, sondern für ihn ist diese Arbeit ein Geistesprozess, ein gedanklicher Prozess, in dem das Subjekt sich selbst durch geistige Tätigkeit konstituiert.
Deswegen auch sofort dieser Schritt zur Bildung. Die Arbeit bildet das Subjekt.
Ja.
Aber das ist mir gar nicht so ganz klar, also weil, wenn er sagt, es ist gehemmte Begierde, dann heißt das doch, dass die Begierde sozusagen aufgeschoben ist und später sozusagen sich verwirklichen kann. Also man begehrt etwas, aber was wirklich unmittelbar begehrt ist, wird sozusagen nicht sofort irgendwie verkonsumiert, wie auch immer man das nennen soll, sondern es ist gehemmt, deshalb aufgeschoben, aber da steckt doch dann dahinter schon sowas wie so eine praktische Auseinandersetzung mit Natur oder so, oder?
Also praktische Auseinandersetzung von Natur in dem Sinne von, dass es eine handlungstheoretische Konzeption ist, falls du das meinst, also tatsächlich eine handlungstheoretische Konzeption, aber eben nicht in Form, wie das der Marx tatsächlich sieht, sozusagen als Stoffwechselprozess mit der Natur, dass der abstrakte Arbeit sozusagen real ein materielles Substrat ausbildet, was dann die Substanz der Gesellschaft ist, so ist es bei Hegel nicht, sondern diese handlungstheoretische Wende und dieses Zurückhalten von Begierde ist tatsächlich etwas, was Bewusstsein und Subjektivität im Denken konstituiert.
Ja? Eine ganz kurze Frage, auch Verständnisfrage.
Ja.
Was du jetzt meinst, mit der Bewusstsein, die wechselseitige Subsumption, das Besondere, dass das jetzt der Kern dieser idealistischen Dialektik, die dann Marx in den Kopf abgeht.
Also es ist auf jeden Fall die idealistische, also die Grundlage für die idealistische Dialektik, das ist diese Subsumptionslogik, mit der wir uns auch weiter beschäftigen. Ich weiß nicht, ob man so einfach sagen kann, der Marx hat im Kapital irgendwie hegelische Begriffsbildung bewusst angewendet. Ich würde sagen, die Methode der Dialektik von Marx im Kapital unterscheidet sich durchaus in gewisser Weise von der Methodik von Hegel in der Phänomenologie des Geistes, weil bei Marx, würde ich sagen, diese Konzeption der Dialektik nicht eine Subsumptionslogik ist, sondern Marx einen Schritt weiter geht und versucht, diese Subsumptionslogik aufzubrechen und tatsächlich Vermittlung in einem strengen Sinn herzuführen. Nicht mehr Vermittlung in dem Sinne, dass eine wechselseitige Subsumption geschieht, sondern Vermittlung in dem Sinne, dass beide Momente als ineinander gedacht werden. Das eine Moment setzt notwendigerweise das andere Moment heraus. Das wäre immer eine Spezialdiskussion, aber was ich sagen würde, ist, dass man nicht unmittelbar sagen kann, Dialektik bei Marx und Hegel ist dasselbe. Also das müssen wir sich dann nochmal genau anschauen. Aber ich denke, gerade diese wechselseitige Substitutionslogik ist etwas, wo dann Marx sich später im Kapital von emanzipiert.
Ja, bitte. Vielleicht kommt das später, aber kannst du auch was zum Hegelischen Begriff des Geistes sagen? Also ich meine, der ist ja auch irgendwie so, ist der Geist sozusagen der Grundbegriff der Phänomenologie, auf den alles hinausläuft? Und
deswegen heißt es Phänomenologie des Geistes.
Ja, aber was ist denn die Beziehung vom Geist zum Begriff zum Beispiel? Vielleicht kommt das noch.
Ja, also das ist eine gute Frage. Also auf die Begriffslogik von Hegel wollte ich eigentlich nicht eingehen. Ich würde die Frage tatsächlich ans Ende schieben, vielleicht beantworten. Aber das kannst du dir nachher gerne nochmal fragen.
Ja, wir gucken uns auch nachher mal nach.
Oder das wäre
das nicht so viel Interesse.
Ja. Ja. Okay. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann würde ich fortschreiten. Um der Orientierung will nochmal, wo wir gerade sind. Also wir waren zu dem Kapitel des Selbstbewusstseins, in dem Herrschafts-Knechtschafts-Kapitel, wo das Bewusstsein sich selbst, seine eigene Identität konstituiert, indem es sich dem anderen anschaut, indem es arbeitet, seine eigene Identität vergegenständigt und dadurch auch zum Subjekt wird. Ich möchte jetzt einfach einen Sprung machen ins nächste Kapitel, nämlich ins Vernunftkapitel, und hier gleich das erste Kapitel, die beobachtende Vernunft, reflektieren. Der Unterschied von diesem Kapitel der Vernunft gegenüber dem Bewusstseinskapitel ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass in dem Vernunftkapitel das Bewusstsein nicht mehr nur Begierde oder gehemmte Begierde hat, sondern seine eigene Identität konstituiert hat und sozusagen der Welt jetzt selbst mit seinen Bewusstseinsformen tatsächlich die Wirklichkeit aufprägt. Das heißt, die Vernunft hat ihr Selbstbewusstsein konstituiert und sucht sie selbst in der Welt. Ich werde wieder eine kurze Zusammenfassung von dem Kapitel geben. Um sich selbst in der Welt finden zu können, und damit die Vernunft sich selbst in der Welt finden kann, muss sie eben in dem Fluss der Natur auch eine Gegenständigkeit, eine Identität finden, also einen Gegenstandsbereich, der ihm selbst entspricht, seiner eigenen Identität entspricht. Damit dieser Gegenstand der eigenen Identität der Vernunft entspricht, muss er allgemein und notwendig sein. Das ist ja die Bedingung der Vernunft, von Vernunfturteilen, dass sie in Bezug auf ihren Gegenstand allgemeine und notwendige Aussagen machen. Das berühmte a priori. Bei Kant. Genau. Das Problem ist aber, dass die Vernunft, ich werde es nachher an Zitaten zeigen, in dieser Suche nach sich selbst, nach der eigenen Identität von sich selbst im Gegenstandsbereich auf einen Begriff stößt, und es ist der Begriff der Gattung, der zwar auf der einen Seite allgemein notwendig ist, auf der anderen Seite aber diese Allgemeinheit und Notwendigkeit noch nicht vollkommen ausbildet, sondern eben noch in dem Moment der Besonderheit bleibt. Als eben sich noch nicht sozusagen rausgearbeitet hat aus diesem natürlichen Zusammenhang und seine eigene Bewusstseinsidentität konstituiert hat, sondern noch zurückfällt als Gattung, also der Begriff der Gattung, natürlich beobachtende Vernunft, sind naturwissenschaftliche Theorien, auf den Begriff der Gattung stößt, der sozusagen seine eigene selbstbewusste Identität noch nicht gefunden hat, sondern eben zurückfällt in die Einzelheit und Besonderheit der natürlichen, sinnlichen, lebendigen Welt. Genau, die Vernunft scheitert daran, dass dieser Gegenstand seine eigene, eben die Gattung ihre eigene Identität nicht ausbilden kann. Und um dem irgendwie zu entgehen, versucht sie die verschiedenen Gattungen untereinander zu reflektieren. Und das macht sie eben mit Gesetzen. Also indem sie Gattungen versucht zu systematisieren, in einen gesetzlichen Zusammenhang zu bringen, versucht die Vernunft diese Insuffizienz des Gegenstandes als in das Natürliche herabgefallen, diese Insuffizienz aufzuheben und eben durch Gesetze dem Gegenstand diese Identität zu unterstellen, die es selbst braucht für sich, um sich im Gegenstand zu erkennen. Das Problem ist aber auch, dass auch hier das Bewusstsein scheitert, weil Hegel die Vernunft hier nur als Vernunftinstinkt bezeichnet. Das Bewusstsein bleibt in einem instinktiven Sinne an der lebendigen Welt haften und schafft es deswegen nicht, die eigene Identität zu konstituieren. Was mir jetzt wichtiger ist als der Inhalt von diesem Kapitel, ist, wie Hegel diesen Begriff der Gattung, den das Bewusstsein sich auf dieser insuffizienten Stufe selbst gibt, definiert und vor allen Dingen, welche kulturell-symbolischen Kodierungen und Implikationen mit diesem Begriff der Gattung einhergehen, weil man wird sehen, dass das Bewusstsein und sein Gegenstand, dem es sich gegenüberstellt, eine gewisse, auch geschlechtsspezifische Konnotation aufweist. Ich zitiere aus dem Kapitel Beobachtende Vernunft: Diesem rastlosen, unruhigen Instinkte, also dem Vernunftinstinkt, der sich versucht, in der Wirklichkeit, in der Natur seinen eigenen Gegenstand zu konstituieren, kann es nie ein Material gebrechen. Aber die Grenze dessen, was wie der Elefant, die Eiche, das Gold ausgezeichnet, was Gattung und Art ist, geht durch viele Stufen in die unendliche Besonderung der chaotischen Tiere und Pflanzen. In diesem Reiche der Unbestimmtheit des Allgemeinen, worin die Besonderung wieder der Vereinzelung sich nähert und in sie hier und da auch wieder ganz herabsteigt, ist ein unerschöpflicher Vorrat fürs Beobachten getan. Eine Zusammenfassung von dem, was ich gerade eben gesagt habe. Ich verweite im Zitat. Die Gattung, welche sich in Arten nach der allgemeinen Bestimmtheit der Zahl zerlegt oder auf einzelne Bestimmtheiten ihres Daseins, zum Beispiel die Figur, Farbe und so fort, zu ihrem Einteilungsgrunde nehmen mag, erleidet in diesem ruhigen Geschäfte Gewalt von der Seite des allgemeinen Individuums, der Erde, welches als die allgemeine Negativität die Unterschiede gegen das Systematisieren der Gattung geltend macht. Dieses Tun der Gattung wird zu einem ganz eingeschränkten Geschäft, das nur innerhalb jener mächtigen Elemente treiben darf und das durch die zügellose Gewalt derselben allenthalben unterbrochen, lückenhaft und verkümmert wird. Was Hegel hier sagt, ist, dass in diesem Kapitel der beobachtenden Vernunft die Insuffizienz des Gegenstandsbereichs darin liegt, dass er als Gattung noch nicht eine eigene Individualität sich gibt. Und wichtig ist, glaube ich, dass bei Hegel diese eigene Individualität, die dem Selbstbewusstsein zukommt, diesem Gegenstand nicht zukommt, weil er eben sich nicht von seinem natürlichen Gegenstandsbereich abgrenzen kann. Ja? Das heißt, Individualisierung und Bewusstsein in diesem Kapitel bedarf eines Gegenüber, etwas, was sich gegenüberstellt, was aber eben selbst nicht individuell ist, sondern noch in dem Lebenszusammenhang drin ist. Das heißt, die Vernunft, der Geist hat sich hier noch nicht aus der natürlichen Umwelt und der sinnlichen Bedingtheit herausgearbeitet. Diese Abstraktionen der beobachtenden Vernunft von Gattung und Art, die sie anbringt, und darum geht es mir eigentlich, ist nicht nur einfach sozusagen eine wissenschaftlich-theoretische Konzeptualisierung, sondern hier gehen schon geschlechtsspezifische Implikationen in diese Begriffe ein, die uns noch etwas deutlicher machen werden, was eigentlich die hegelische Subsumptionslogik ist. Über diese Begriffe der Gattung und der Art hat sich die Elvira Scheich in ihrem Buch Naturbeherrschung und Weiblichkeit auseinandergesetzt. Und wenn man das liest, sozusagen, wird es klar, was hier das Problem an der beobachteten Vernunft ist. Ich zitiere auch hier einfach mal die Elvira Scheich, ein längeres Zitat. Für die Interpretation des Geschlechterverhältnisses hatte das neue biologische Modell der Geschichte sehr weitreichende Folgen. Denn der weibliche Geschlechtscharakter, die Bestimmung des Naturberufs der Frau, bezog sich nun in der Debatte um die Stellung des Menschen in der Natur auf die Entwicklung der Gattung, nicht auf das Glück des Einzelnen. Die Funktion des weiblichen Geschlechts aber war eine gattungsspezifische. Die universale Definition der Geschlechterdifferenz war auf die Totalität der Menschheit und ihrer Geschichte hin angelegt. Das Konzept von Entwicklung, das mit Hilfe der Kategorie von Auslese und Konkurrenz, man könnte ja auch noch sagen Arbeit im Fall von Hegel, konstruiert werden konnte und das Natur und Gesellschaft verband, wurde auf beiden Ebenen der Biologie wie der Politik ergänzt von einem Begriff der Reproduktion, der nichts anderes bedeutet als Wiederholung. Die gesellschaftliche Differenzierung von Reproduktion und Produktion wurde mit Hilfe der Biologie in Begriffe gefasst, die es erlauben, sie als Unterscheidung von Geschichtsmächtigkeit und Geschichtslosigkeit einander gegenüberzustellen. Was heißt das nun für die beobachtende Vernunft? Für die beobachtende Vernunft heißt es meiner Ansicht nach, dass der Gegenstandsbereich oder der Gegenstand, den diese beobachtende Vernunft ausbildet, genauso insuffizient ist wie diese beobachtende Vernunft selbst, weil sie eben nur ein Vernunftinstinkt ist. Und spannend ist eben, dass Hegel diesen Gegenstandsbereich der Gattung, der Art als eines insuffizienten Gegenstandsbereichs zwar eine Relevanz zugesteht, auf dieser Ebene des Kapitels eine Relevanz zugesteht, aber diese Relevanz auch gleichzeitig beschränkt auf diese Ebene des Kapitels. Das heißt, die Vernunft als erstmal an sich Seiende, ja, an sich Seiende war eben noch das, was unmittelbar ist, was sich noch nicht aus den natürlichen Momenten herausgearbeitet hat. Dieses Moment des an sich Seins, der Gewissheit und Wahrheit der Vernunft, produziert auf der Gegenstandsebene, und jetzt ist, glaube ich, das Entscheidende, eine in den Begriffen der Gattung und Art ein Moment des Gegenstandsbereichs, was selbst schon eine gewisse Konnotation hat, nämlich eine geschlechtsspezifische Konnotation. Wenn ich das zusammenfasse, die beiden Kapitel, die wir gerade eben gemacht haben, das Selbstbewusstsein im Herr- und Knecht-Kapitel, da würde ich sagen, das männliche Selbstbewusstsein, was sich über Arbeit vergegenständigt sich auf der anderen Seite in dem Objektbereich, in dem Begriff der Gattung und Arbeit, wobei dieser Begriff der Gattung und Arbeit schon strukturell geschlechtsspezifisch konnotiert ist, weil er eben nicht die Individualität, nicht die Vergegenständigung durch Arbeit, nicht die eigene Subjektwerdung begreift. Und dieses Problem der geschlechtsspezifischen Konnotation der Dialektik, würde ich sagen, hat zu tun mit dem An sich Sein und für sich Sein und an für sich Sein. Denn diese Stufe des An sich Seins, also quasi immer die Subsumption des Begriffs unter die Anschauung, also immer quasi das, was hier in diesem Kapitel als erstes auftritt, Gewissheit und Wahrheit der Vernunft als Ansicht, der wahre Geist als Ansicht, da ist nicht zufällig auch, dass hier vom menschlichen und göttlichen Gesetz, von Mann und Weib geredet wird. Die Religion als natürliche Religion, also all diese Momente, die das Ansichtsein ausmachen, sind schon nicht nur sozusagen für Hegel Momente in einem Erkenntnisprozess als unmittelbare, sondern diese unmittelbaren Momente im Erkenntnisprozess bilden immer auch schon im Gegenstandsbereich ein Gegenüber aus, was eben eine Konnotation, eine geschlechtsspezifische Konnotation hat. Während es vielleicht hier in dem Kapitel der beobachtenden Vernunft, in dem Begriff der Gattung und eben diesen Abstraktionen, die die Vernunft setzt, vielleicht noch nicht ganz deutlich wird, wird es in dem nächsten Kapitel deutlich. Aber dennoch meine These, die ich festhalten würde, dass sozusagen die Momente von an sich sein, für sich sein und an für sich sein als eine dialektische Entwicklung nicht nur auf der Ebene des Bewusstseins und der erkenntnistheoretischen Logik zu fassen sind, sondern dass dieses Bewusstsein selbst schon immer einen Gegenstand ausbildet und dieser Gegenstand eben nicht ein rein neutraler ist, sondern gemäß dieser stufenhaften Entwicklung eben als weiblich oder männlich konnotiert wird. Wenn im Endeffekt der Phänomenologie das alles sich im Geist und der Religion auflöst, dann ist sozusagen das An-sich-Sein, das unmittelbare An-sich-Sein des Individuums in seinem natürlichen Zusammenhang gelöst worden durch das geistige Prinzip und die Reflexion des Geistes, was in der Religion aufgehoben ist. Ja, auch da, ob das jetzt viel war und gedrängt war, nochmal nachfragen, vielleicht einfach nochmal Diskussionen zusammen, soll ja auch ein Workshop sein. Ja.
Ich habe zwei Punkte. Zum einen, ich glaube, es ist ein in diesem Fall vernachlässigbares Problem bei dem Zitat von Scheich. Ich weiß nicht, ob es dadurch kommt, wie du es verwendet hast oder wie sie es verwendet. Ich habe das anders in Erinnerung, da die Rede von der Biologie und irgendwie der Gattung, das scheint mir von heute aus gesehen nicht so haltbar, weil da ist die Biologie eigentlich tatsächlich nur das Sortieren der Naturgegenstände. Mhm. Also das, also was in der Geschichte der Biologie Linné heißt, der Typ, der herausgefunden hat, warum eine Sorte von Pflanzen, Tieren und so weiter sich von einer anderen Pflanze unterscheidet. Und da gibt es noch überhaupt keine Dynamik im Wachsen des Lebens und sowas. Und das scheint mir hier drunter und drüber zu gehen. Und ja, da wollte ich nur darauf hinweisen. Ich glaube aber, dass das in dem Buch auch noch auseinandergedröselt wird. Bilde mir zumindest ein, das daraus zu haben. Und dann eine Frage, dass das Problem mit dem im Ansichtsein steckt, die Geschlechtsdifferenz. Ist das kompatibel mit Carinas, da ist etwas, was vor jedem Tun liegt?
Ja, könnte man sagen, weil, genau, da können wir auch schon vorgreifen, weil natürlich die handlungstheoretische Wende, sozusagen, dass man sich überhaupt als Subjekt setzen kann, den Willen zu haben, sich überhaupt als Subjekt setzen zu können, ist eben genau die zweite Stufe, dieses Fürstensein. Also die Vermittlung mit sich selbst, das Fürstensein oder für andere sein, das ist eben genau dieser handlungstheoretische Aspekt, wo eben das vor der Handlung, ja, dieses an sich vor der Handlung, vor der Vermittlung, tatsächlich sowas wie ein Vorzustand ist, und wo eben in der Handlung und in der Ausbildung der Individualität gegenüber diesem abstrakten, unmittelbaren Ansichtsein, würde ich sagen, tatsächlich die Geschlechterdifferenz in der Konzeption drin steckt.
Ich hatte mich das selber gefragt. Ich weiß nicht, ob das geht zu sagen, dass das an sich als solches was Geschlechtsspezifisches hat. Also, weil damit Frau, also so wie du es gerade dargestellt hast, auf die Objektseite fällt und nicht sozusagen jenseits von Subjekt, Objekt, Direkt, also ich versuche mich gerade zu erinnern, die Stellen über, also es gibt ja dann explizite Stellen über andere Frauen.
Ja, die kommen auch im nächsten
Jahr.
Aber nee, was?
Und wo, also dieses an sich insgesamt, den ganzen Durchgang das alles entwickelt sich hin zu absoluter Identität und Aufhebung und Lösung im Weltgeist und so weiter, wird dieses an sich ja dann immer sozusagen, also aufgehoben, nächste Stufe, aufgehoben, nächste Stufe und so weiter. Und, die Stellen, wo er über Mann und Weib explizit spricht, da wird nichts aufgehoben und weiter. Weiter hatten wir gestern nicht so, sondern es gibt diese Formulierungen, wo er sagt, in der Weiblichkeit schafft sich die bürgerliche Gesellschaft ihren inneren Feind, also sozusagen unterdrückt und schafft zugleich, sie unterdrückt und schafft zugleich die Weiblichkeit und damit ihren inneren Feind. Und das bleibt meines Erachtens auch der innere Feind in den späteren Kapiteln, wenn sich hier der Weltgeist, also am Weg Richtung Weltgeist. So. Und ich glaube, dass es eigentlich so ist, dass man da sagen muss, bei jedem hört, also der sagt das mit den Frauen, das sind auch ganz tolle Beschreibungen, und dann hört das aber auf, er kann das nicht integrieren in diesen Weltgeistvorgang. Das ist meine Vermutung.
Ja, also ich würde sagen, er kann es insofern nicht integrieren, weil es ja klar ist, wenn ich jetzt von Weiblichkeit und Männlichkeit spreche, meine ich natürlich nicht sozusagen jetzt real, Männer und Frauen, sondern wie das sozusagen in der Konzeption Hegels
drin ist. Schon klar, also wenn ich sage, er kann sich integrieren, dann sage ich, er kriegt sozusagen gewisse Denken, er kriegt so ein paar Knoten im Kopf nicht gelöst. Er lässt das dann raus, er redet dann auch nicht mehr darüber.
Genau, das sind dann Setzungen, die nicht mehr begründet werden.
Das ist keine Setzung, also würde ich nicht sagen, dass es eine Setzung ist, wenn er sagt, hier in der Gesellschaft schafft sich hier ein eigener Feind,
dann
ist es keine Setzung, sondern es sagt, wie sich das herstellt. Also, aber er hört auf, also er verlässt, er macht das Gegenteil, also er verabschiedet sich an irgendeiner Stelle und redet dann nicht mehr.
Drüber explizit, ja.
Und insofern würde ich sagen, es ist nicht Teil der an sich für sich an sich für sich.
Also also ich würde es trotzdem sagen, wir können es einfach mal nochmal an dem Aufbau durchgehen. Warum ich das sagen würde, also wenn man sich mal anschaut in diesem Vernunftkapitel, der erste an sich seiende Schritt ist ja diese beobachtende Vernunft. Und da kommen eben nicht zufällig diese spezifischen Begriffe der Gattung und der Art, die eben tatsächlich, wie die Elvira Schleicher in dem Buch durchgehen, Nachweis sozusagen Abstraktion sind, sozusagen des androzentrischen Denkens, was eben die Frauen schon eben auf ihre reine gattungsspezifische Tätigkeit festlegt. Und beim Geist ist natürlich auch so, dass genau dieses Kapitel, die sittliche Welt, das menschliche und göttliche Gesetz, der Mann und das Weib, ja wieder dem An sich entspricht. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt des Geistkapitels, ist sozusagen wieder das An sich. Und wenn man sich das in der Religion anschaut, haben wir hier wieder als An sich die natürliche Religion. Und mit Natürlichkeit würde ich auch meinen, ist ein Begriff, der eben tatsächlich sozusagen in dieser kulturell-symbolischen Zuweisung an Frauen eine wichtige Rolle spielt. Von daher denke ich schon, dass man gerade in der Phänologie sehen kann, dass dieser Schritt vom An-sich-Sein zum Für-sich-Sein, die Herausarbeitung von dem Unmittelbaren hin zur eigenen Identitätskonstituierung tatsächlich ein Schritt der Geschlechtsspezifik ist. Aber es ist nicht im Sinne von, das hat der Hegel so sich ausgedacht oder so konzeptionalisiert, sondern natürlich als Verdrängungsmechanismen und als projektive Mechanismen. Und wenn man sich zum Beispiel den nächsten Schritt in den einzelnen Kapiteln, das Für-sich-Sein, anschaut, dann sieht man hier in dem Vernunftkapitel die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewusstseins durch sich selbst. Da geht es dann so Sachen wie das Werk und wie das Werk beurteilt wird, wo also tatsächlich schon wieder eine handlungstheoretische, aktive, würde ich sagen, männliche Konzeption da ist, die gegenüber diesem passiven, weiblichen, was seine eigene Identität nicht ausbauen kann, schon tatsächlich ein Schritt hin zu einer androzentrischen Konzeption ist. Deswegen würde ich sagen, an sich sein und für sich sein, bis hin zum an und für sich sein, ist tatsächlich eine Entwicklung, die geschlechtsspezifisch ausgebildet ist. Also mit geschlechtsspezifisch meine ich also eben nicht nur, dass Hegel sagt, naja, Unmittelbarkeit ist im Gegensatz zu einer höheren Reflexionsstufe einfach in der Erkenntnisgenealogie sozusagen ein Problem oder eine untere Stufe, sondern dass mit dieser These, dass in dem Erkenntnisprozess selbst das An-sich-Sein als insuffiziente Stufe gegeben ist, das ist nicht das Problem, sondern die Ausbildung, den Gegenstandsbereich, den sich das Bewusstsein auf dieser Stufe selbst gibt, ist dann eben mit geschlechtsspezifischen Konnotationen versehen. Siehe Begriffung wie Gattung und Art und siehe eben aber auch vor allem im Geistkapitel, wo wir dann jetzt draufkommen, die sittliche Welt, das menschliche und göttliche Gesetz. Also.
Wobei da, also
natürlich. Ja.
Ich finde das ja sehr naheliegend, was du sagst, dass auf dieser Seite, wo es darum geht, also das An sich, die Objektseite, da wird das Material, da kommt die Natur, die Gattung und so weiter, und dann folgt die Selbsttätigkeit, muss sich davor, also muss sich so, die Selbsttätigkeit des Geistes, muss sich dazu in ein Verhältnis setzen und so. Und dass das an jeder Stelle, dass man dann immer sehen kann, da irgendwas mit Natur ist immer am Anfang,
genau,
von der Gattheit und so, ja. Insofern, ja, wobei hier, bei der Sittlichkeit, da ist ja das menschliche und das göttliche Gesetz, der Mann und das Weib, der Ausgangspunkt. Also vielleicht müsste man diese jeweiligen Ausgangspunkte, also diese Ansichts, die du gerade gemacht hast, nochmal in sich gucken, also in sich ansehen, ob da tatsächlich nur das Material oder der Ausgangspunkt oder sowas für die nächsten Schritte beschrieben sind, angesprochen sind.
Ja, also gibt es sicher Differenzen von Kapitel zu Kapitel, aber ich denke genau, also was man trotzdem festhalten kann als gemeinsames Moment, ist tatsächlich, dass, glaube ich, diese unmittelbare Stufe eben nicht nur eine unmittelbare Stufe im Reflexionsgang ist, sondern tatsächlich auch eine Wirklichkeit ausbildet, die dann eben gewisse Konnotationen hat. Also ich denke, das kann man schon sagen, auch wenn es natürlich da dann Unterschiede in den einzelnen Kapiteln gibt, das will ich nicht negieren, aber ich denke, das ist schon wichtig festzuhalten, dass dieser Schritt vom unmittelbaren Ansichtsein zur Ausbildung der eigenen Identität, das ist schon eine geschlechtsspezifische Konnotation. Ja?
Was mir nicht ganz klar ist, also wo sozusagen diese Kritik oder dieser geschlechtsspezifische die Geschlechtsspezifik sozusagen dranhängt, hängt die an der Formlogik, also an der Vorstellung von so einem an sich, dass über und für sich zum anderen für sich irgendwie kommt, oder hängt die an den Inhalten, mit denen das gefüllt ist? Also ist sozusagen auf der formalen Seite oder auf der inhaltlichen Seite, das finde ich ganz klar. Weil die Argument, also weil es scheint mir immer so, dass du das Gefühl hast, dass tatsächlich dieses an sich, also sozusagen diese Vorstellung von einem an sich, dass sich über und für sich durcharbeitet, schon per se quasi auf der Formalebene einen sehr spezifischen Charakter hat. Aber die Argumente sind halt immer inhaltlich gefüllt. Also der Argument ist halt immer, hier sieht man doch, dass es inhaltlich so funktioniert.
Es würde Form und Inhalt gar nicht so trennen, oder kann man nicht trennen. Also dieses an sich, also sozusagen formales Moment der Erkenntnis, was unmittelbar gegeben ist, und sagen den Inhalt, in dem dieses an sich dargestellt wird auf den verschiedenen Stufen, das hängt ja miteinander zusammen. Verstehst du, was ich meine? Also von daher entspricht sozusagen diesem formlogischen, unmittelbaren, seienden, natürlichen, natürlich auch im Inhalt, der dieses unmittelbar seiende, individualitätslose verkörpern muss. Wie die Gattung zum Beispiel, die eben keine Individualität sich ausprägen kann, die kein Subjekt selbst werden kann, weil sie eben in die Besonderung der chaotischen Natur zurückfällt. Oder eben auch im nächsten Kapitel, wie es dann das mit dem menschlichen und dem göttlichen Gesetz. Also der Inhalt sozusagen passt ja gerade in dem Sinne sozusagen zu der Formlogik, dass tatsächlich dieses an sich als logisches Moment sozusagen in seinem Inhalt natürlich auch eine gewisse Konnotation aufweist, die von der Form gar nicht zu trennen ist. Du bist unzufrieden an dem Hack.
Manchmal, nach. Ich kann es nicht richtig formulieren, ich glaube, irgendwie. Aber ich denke mal nach.
Ja.
Ich spekuliere einfach mal laut oder denke mal laut in eine leicht andere Richtung. Mhm. Und das hängt dann zu, was Carina sagte, mit dem, da gerät die Weiblichkeit auf die Seite des Objekts innerhalb der Subjekt-Objekt-Dialektik. So den Verdacht habe ich auch, dass das passiert. Und stattdessen zu sagen, ich weiß aber nicht, ich bin mit der Phänomenologie nicht wirklich vertraut, weiß aber nicht, ob da schon das Voraussetzen als Abschluss des dialektischen Widerspruchs schon so relevant ist. Als Gegengrupp, vielleicht sind wir heute Mittag, das ist schon wieder dagegen, als grobe Gegenthese zurzeit scheint es mir plausibler, ist zu sagen, die Abspaltung liegt im Voraussetzen. Das ist das Allerspäteste im dialektischen Prozess, also die Widersprüche stehen gegeneinander, sie können nicht gleichzeitig sein, sie heben sich in was Höherem auf, und im Aufheben steckt ja dann, dass die Voraussetzung für die Lösung immer schon da gewesen ist. Das ist irgendwie das ganz verquere Mystische an dieser ganzen Dialektik.
Ja.
Und das Vergessen, von dem Carina gerade sprach, in dem Moment steckt. Also das Vergessen des Weiblichen. Man kann das auf der Ebene des an sich Seins, kann man das noch locker als Kategorie da haben. Man,
also weil das wieder aufgeht zum
Schluss. Genau.
Und damit gesagt ist, dann war es auch von Anfang an.
Genau. Dass das der Punkt ist, wo die Weiblichkeit aus der Subjekt-Objekt-Dialektik rausfällt. Und solange sie eben an sich sein, klar, da gibt es die Geschlechterdifferenz, die ist auch gesellschaftlich empirisch vorhanden und so weiter. Es wäre ja viel problematischer, wenn sie gar nicht vorkäme.
Ja.
Das, was tatsächlich dann als Abspaltung oder sowas begriffen wird, ist erst ganz am Ende da. Also am logischen.
Es ist aber nicht wirklich eine, was die ein Gegenthese ist, weil du ja in jedem, also diesen Weg, da gibt es ja in jedem einzelnen Teil,
ja, genau.
Den kann nochmal, also jeden einzelnen dieser Abschnitte,
ja,
einmal gemacht.
Ja, genau, aber ich störe mich immer an deinen immer schon Formulierungen. Deswegen.
Okay.
Also ich würde sie eher durch so ganz seltsame, am Ende immer schon gewesen ersetzen wollen.
Ja.
Also ganz ehrlich, eine Zeitkonstruktion. Und die ist, glaube ich, auch relativ wichtig.
Also ich weiß nicht, wie ich richtig verstanden habe, also zum einen eben, was diese Voraussetzungen betrifft. Deswegen habe ich so mit dieser Subsumptionslogik gemacht, also diese Setzung von etwas als Allgemeinem und etwas als Besonderem. Ich würde sagen, da ist schon sozusagen eine Voraussetzung gemacht, die dann am Ende bewiesen werden soll, nämlich die Anschauung als das Individualitätslose, als das Subjektlose, ist immer schon das Differenzlose und damit das Natürliche, Sinnliche, Unmittelbare, während sozusagen der Begriff als das Individualisierende, was sich aus dieser Allgemeinheit herausschälen soll oder diese Allgemeinheit versucht in sich zu fassen, Das sind wir schon sozusagen auf der männlichen Subjektseite, nämlich das, was sich ausschädelt. Ja? Das, was eigene Subjektivität, eigene Individualität in der Allgemeinheit sich erarbeitet, sprichwörtlich. Und deswegen würde ich sagen, ist genau schon in dieser Voraussetzung von Anschauung und Begriff von Allgemeinem und Besonderem und in dieser Subjektionslogik, das ist sozusagen auch schon, wie auch die Deduktionslogik, ist sozusagen schon eine Voraussetzung, die, würde ich sagen, geschlechtsspezifisch tatsächlich ist.
Ich glaube,
also,
also gemeint war gerade, das Androzentrische ist nicht allgemein so besonders zu sagen, sondern zu sagen, dass der an jeder einzelnen Stelle und am Abschluss und am Ende der Geschichte und überhaupt sagt, dass mit der Identität klappt.
Ja.
Es gelingt. Mhm. Es geht. Es ist absolut.
Ja. Ja.
Und das darin steckt ja das Androzentrische. Also sozusagen in der, dass die Vermittlung funktioniert.
Ja. Aber genau, damit die Vermittlung funktionieren kann, das hat ja mit dieser wechselseitigen Subsumptionslogik zu tun. Deswegen würde ich sagen, diese Subsumptionslogik ist tatsächlich schon etwas, was eben diese Differenz sozusagen auslöscht und versucht, den ganzen Gegenstandsbereich, die ganze Wirklichkeit sozusagen rein in Identität zu dem Subjekt zu setzen. Versteht ihr, was ich meine? Also, das sozusagen dieses Rausarbeiten. Und deswegen würde ich sagen, ist diese Subsumptionslogik, in der sozusagen das Subjekt dann auch alles unter sich subsumiert am Ende, eben schon genau das, dass sozusagen hier die Identität klappt, da wird einfach auch schon was abgeschnitten oder weggepackt oder in dieser Subsumptionslogik nicht mehr erfasst, sondern als eine gewisse. Das
heißt, für ihn sich auch aufgelöst. Er tut zwar, kann er alles.
Genau, ja.
Also insofern nicht sozusagen abgeschnitten und weggepackt, sondern reingenommen und damit.
Aufgelöst, sozusagen. Ja. Genau. Das Subjekt begreift den ganzen Wirklichkeitsbereich nach und nach in seiner totalisierenden Bewegung in sich. Bis er selbst sozusagen als Subjekt, als Geist die ganze Wirklichkeit ist.
Also auch wenn ja. Ich habe mal eins, aber ich frage nochmal nach. Also kannst du nochmal kurz klammern, warum dieser Akt ist, also ich glaube daran, dass es klappt, sozusagen, wenn das aufgeht, dass dann das Versuchung, warum das androzentrisch ist, das habe ich nicht verstanden.
Das ist sozusagen das Identitätsphilosophische. Alles, alle Widersprüche, alle und so weiter, ist, geht sozusagen zum Schluss im großen, absoluten Geist auf, der sich selbst hat und die Welt. Das ist Identitätslogik.
Da könnte ich sozusagen, es wäre die reine Wertseite und nicht die
Wertseite. Also ich sage es jetzt auch einfach mal so frei raus, ich meine, das ist ja ziemlich genau auch das Argument, warum Adorno eine negative Dialektik schreibt irgendwie und sagt, dir gefällt was nicht, dann ist es raus. Gleichzeitig habe ich aber diffus im Kopf, dass Roswitha an mehreren Stellen immer wieder sagt, das Nicht-Identische kann man nicht mit Weiblichen identifizieren. Irgendwie komme ich damit gerade nicht klar, weil es scheint, als wäre das gleiche Argument.
Darf ich mal kurz intervenieren, weil es sind verschiedene Probleme, also vielleicht einen Faden rein.
Genau, vielleicht kann man die mal auseinanderhalten.
Genau, also zum einen, wo ich auch glaube, dass die Identität aufgeht, dass sozusagen der Geist alles aus sich herauslassen kann, ist insofern androzentrisch, weil natürlich dann das Besondere und das Kontingente oder das, was eben nicht in diesem Subjekt ist, einen Stellenwert hat, der sozusagen nur in der Subsumption unter die Logik des Subjektes besteht. Ja? Also das, was nicht aufgeht, ein Subjekt wird trotzdem unter dem Bann des Subjekts gedacht, muss trotzdem unter dem Bann des Subjekts gedacht werden, zum einen. Zum anderen, was der Unterschied von nicht identischen und der Abspaltung ist, ist ja gerade, dass sozusagen dieses Allgemeine und Besondere, sozusagen diese Differenz nicht mehr aufgemacht wird, sondern sozusagen, dass das Abgespaltene in seiner Qualität nicht mehr eben unter eine Subsumptionslogik fällt, die von der Identität des Bewusstseins ausgeht, sondern sozusagen, wo das Nicht-Identische nicht mehr nur besonders ist, sondern konstitutiv ist für die Wesensebene selbst. Ja, wo das Abgespaltene nicht nur ein Moment ist, was in der Identitätslogik als besonders abqualifiziert wird, sondern was sozusagen auf der höchsten Abstraktionsebene selbst angesiedelt ist. Und ich würde sagen, bei Adorno ist es teilweise schon noch so, dass dieses Nicht-Identische, deswegen auch der Unterschied, den Roswitha betont, dass dieses Nicht-Identische eben nicht diesen allgemeinen Status hat, sondern trotzdem als etwas Besonderes, Einzelnes tendenziell gedacht wird. Und das Nicht-Identische eben nicht als konstitutiv für die allgemeine Totalität. Ja, aber in der, wo er angesprochen hat, in der Kritik, die Roswitha Adorno bringt, ist es so, dass sie jetzt sagt, dieses Nicht-Identische ist nicht zu vergleichen mit der Abspaltung, weil eben für sie das Abgespaltene im dialektischen Prozess so sagt. Für Roswitha.
Also Voraussetzung ist.
Genau, grundlegende Voraussetzung ist, ja. Und nicht sozusagen eben unter identitätslogischen Subsumptionen aufgeht. Ja. Wie sieht es zeitlich aus? Also es wird sich jetzt einfach eine Pause anbieten.
Aber
ja,
machen wir noch 10 Minuten Pause oder 10 bis 15 Minuten.
Ja, das ist 20.
Das ist 20.